Inside Red Bull Bora Hansgrohe, der Podcast von OVB Online zur Tour de France. 3 Wochen begleiten wir mit Ralf Denk, dem Teammanager von Red Bull Bora Hansgrohe, das größte und erfolgreichste Radsportteam Deutschlands, durch die Frankreich-Rundfahrt. Ihr habt Fragen an Ralf Denk? Schickt sie an tobias.ruf@ovbmedia.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Nach 7 Tagen im Sattel wartete heute die Mühe de Bretagne auf die Fahrer. Nach einer langen, scheinbar kontrollierten Anfahrt explodierte das Feld auf den letzten 2 kleineren Anstiegen, inklusive eines bösen Sturzes kurz vor dem Finale. Am Ende sicherte sich Tadej Pogacar das prestigeträchtige Rennen. Das Team von Red Bull Bora Hansgrohe fährt bis zum Ende mit, verliert am Schlussanstieg rund 20 Sekunden. Wir schauen wieder drauf und dafür begrüße ich wie immer Ralf Denk.
Hallo und schöne Grüße nach Rosenheim.
Ja, Ralf, lass uns direkt chronologisch vorgehen mit im Finale und zwar mit dem großen Schreckmoment in der Abfahrt. Ich denke, da hast du auch erstmal ganz genau hingeschaut. Mittlerweile steht West Butrago war dabei, Almeida, Eddie Dunbar, Guillaume. Die gute Nachricht in dem Fall, keiner von euch. Wie hast du den Sturz gesehen?
Ja, man zuckt innerlich zusammen, wenn so ein Sturz passiert. Und ja, jeder Sturz ist schlimm, weil es geht ja da um Verletzungen und der Rennfahrer. Aber jetzt in dem Fall war es die Gruppe der Favoriten. Und mit so einem Sturz kann halt von einem Moment auf den anderen alles aus sein. Und zum Glück hat es unsere Rennfahrer, wir waren in der Gruppe der Favoriten noch mit Florian und mit Primož vertreten, keinen erwischt. Das ist mal die gute Nachricht, weil da hätte quasi die Tour vorbei sein können. Und da waren wir zuerst mal froh drum.
Okay, wenn es dann weitergeht ins Finale, diesmal sind sie eher hinten reingefahren. Wir erinnern uns gestern, Lipowitz noch als Erster in den Schlussanstieg, heute zumindest von den Verbliebenen als Letzter. War zäh heute der letzte Anstieg oder war heute nicht mehr drin?
Es war schade, dass Primož und Florian ohne Helfer war. Ich hätte mir gewünscht, dass Alexander Vlasov, dem dieses Terrain eigentlich liegen sollte, noch da ist. Man hat unten bei der Einfahrt gesehen, zur Mühe de Bretagne, es war Seitenwind. Und Seitenwind oder Windkante, Seitenwind, dann hat man natürlich auf den letzten Positionen nicht mehr wirklich viel Windschatten. Und Florian und Primož waren meiner Meinung nach viel zu weit hinten. Wären sie geschlossen gefahren, geführt von einem Helfer, dann hätte das wahrscheinlich ein Stück weit anders ausgesehen. Rein von den Beinen her, glaube ich, waren beide gut genug, dass sie auch mit der Gruppe Pogacar, Vingegaard, Evenepoel mithalten können. Aber die haben unten an der Anfahrt viel zu viel Körner gelassen. Und ich habe jetzt noch nicht mit Alexander Vlasov sprechen können, warum dass er nicht da war. Ein Stück weit schade, aber er wird seine Gründe dafür haben. Vielleicht hat er einen schlechten Tag gehabt oder so, aber ja, andere Teams hatten da noch Helfer da dabei, wir leider nicht und somit sind wir nach Hause gegangen mit 21 Sekunden Rückstand auf dem Sieger, auf den überragenden Sieger Pogacar.
Inwieweit spielt dann vielleicht so ein Sturz, der da direkt davor passiert, auch nochmal eine Rolle? Denkst du, das hatte noch eine Auswirkung? Oder war es wirklich, wie du gesagt hast, es lag nur daran, dass ihr einfach keinen Helfer mehr hattet und die anderen schon?
Der Sturz war sicherlich auch für Florian und Primož ein Schreckensmoment, aber der war jetzt nicht daran schuld, dass sie so schlecht positioniert waren. Das hätte ein Helfer definitiv noch richten können. Aber ja, es ist jetzt, wie es ist. Und morgen geht es weiter. Ein Stück weit schade, aber wir werden im Laufe des Abends, auch wenn man sich die Daten nochmal anschaut von Alexander Vlasov oder wenn man auch mit ihm spricht, vielleicht rausfinden, warum das in dem entscheidenden Moment nicht da war.
Okay, kurze Einordnung mal wieder zum Gesamtklassement. Die beiden wechseln ja fröhlich, Mathieu van der Poel und Tadej Pogacar. Heute war er wieder nicht zu schlagen. Du hattest es gestern schon ein bisschen prognostiziert, dass es so kommen könnte. Mir sah Mathieu ziemlich müde aus, sowohl gestern im Ziel als auch heute. Wie müde sind denn die Radfahrer jetzt schon nach 7 Tagen, vor allem wenn so hart gefahren wird?
Ja, da war jetzt noch keine wirklich leichte Etappe dabei, wo man mal quasi nur so dahin rollt, sondern da war jede Etappe wirklich knüppelhart. Und dementsprechend fühlen sich auch die Rennfahrer. Auch an Florian Lipowitz hat die Tage mal gesagt, ganz schön anstrengend hier. Und ja, es ist die Tour de France und die Jungs schenken sich nichts.
Da weiß er beim Debüt gleich, was auf ihn zukommt, schon nach Woche 1. Wunderbar, wir gehen ins Hintergrundthema und da habe ich diesmal ein Zitat mitgebracht von zwei Ex-Profis, einmal Rick Zabel und Markus Burkhardt. Die haben in einem Interview gesagt, sie würden heute gar nicht mehr mitfahren wollen, weil die Entbehrungen als Profis immer höher und mehr werden. Man hat keine Zeit mehr zu Hause, man ist nur noch in Höhentrainingslagern. Dazwischen hat man die ganzen Rundfahrten, da wird die Anreise immer früher. Wie ist das aus deiner Sicht? Ist das extremer geworden?
Ja, es wird viel, viel mehr bei den Teams an den Nuancen gearbeitet. Und die Nuancen kosten natürlich einerseits Geld, die Nuancen kosten aber auch Zeit. Ja? Und die Tour de France ist das weltgrößte Radrennen. Und das hat man in der Vergangenheit, also wo ich in den Profiradsport reingekommen bin, Straßenradsport 2010, auch immer schon mit Höhentrainingslagern vorbereitet. Aber alles andere hat man so quasi aus dem Training von zu Hause aus gefahren. Aber heutzutage ist es so, du brauchst auch zu den einwöchigen Rundfahrten oder zu den Klassikern, eine einwöchige Rundfahrt ist zum Beispiel Paris-Nizza im März oder zu den Klassikern Paris-Roubaix, Flandern. Und du brauchst ohne eine spezielle Vorbereitung für diese Rennen überhaupt nicht mal anreisen, weil du chancenlos bist. Das Niveau ist so hoch und jedes einzelne Rennen wird von den selektierten Rennfahrern für dieses Rennen auch dementsprechend vorbereitet. Und das ist quasi so ein rotierendes System. Und dass man mal ein Gefühl kriegt, wir haben dieses Jahr nur um die Saison komplett vorzubereiten in der Höhe, 2000 Tage, also 2000 Übernachtungen in der Höhe verbracht. Ja, also da gehen sicherlich 60% für Rennfahrer und 40% für Personal, weil das brauchst du ja auch in den Höhentrainingslagern. Aber das ist eine massive Anzahl, die fahren entweder Rennen oder bereiten sich meistens in Höhentrainingslagern oder eben in Hotels, wo man Zimmer auf Höhe setzen kann. Das gibt es auch mittlerweile als Alternative vor für ihre persönlichen Höhepunkte. Und jeder Rennfahrer hat zwischen 2 und 5 Höhepunkte pro Jahr und die werden immer spezifisch vorbereitet. Und deswegen ist die Abstinenz von zu Hause neben plus minus 80 Renntagen immens. Und da gebe ich jetzt Markus Burkhardt definitiv recht, dass sich das geändert hat in den letzten Jahren. Was dann noch dazu kommt bei den Klassementfahrern, dann verbringt man ja auch noch Tage im Windtunnel, dann verbringt man auch noch Tage, wenn man sich die Strecken anschaut. Also die Abstinenz von zu Hause ist enorm, aber mittlerweile Teil des Berufsradsports.
Daran anschließend habe ich eine Hörerfrage dabei von Max Leiser. Er macht sich in dem Zusammenhang Sorgen, weil er vermehrt von Fahrern liest, die ja aufgrund dieser ganzen Umstände immer mehr Druck, man muss es quasi liefern sozusagen, auch leicht krank oder verletzt vielleicht an den Start gehen, das vielleicht auch gar nicht so offen kommunizieren. Was sagst du denn dazu? Ist da auch so ein Trend erkennbar?
Würde ich jetzt so nicht ad hoc unterschreiben, weil jeder Rennfahrer weiß, wenn er verletzt ist oder krank ist, hat er sowieso keine Chance. Ja, und deswegen wird das eigentlich bei uns, so meine Feststellung, schon immer dem Medizinteam gemeldet, dass da irgendwas nicht ganz okay ist mit dem Körper. Und dann entscheidet man gemeinsam, macht man einen Start oder nicht. Und wir vermeiden es eigentlich sehr, kranke Rennfahrer an die Startlinie zu schieben, weil es ist einfach nicht nachhaltig und man zahlt dann schlussendlich mittelfristig, langfristig einen doppelten Preis.
Wie sieht es denn mit der mentalen Gesundheit dann aus? Ich meine, die sind die ganze Zeit auf Hotelzimmern, dann sitzen sie in der Höhe. Es werden immer mehr Tage, das hast du gerade alles schön beschrieben. Wie hält man denn dann solche Fahrer bei Laune? Die wissen, jetzt geht's zum dritten Mal irgendwie in die Höhe und es ist erst Juni. Kann man da irgendwie was machen oder wie geht ihr damit um?
Ja, man kann sie mit Mental Performance Coach unterstützen. Das gibt es auch bei unserem Team. Aber wie gesagt, schlussendlich muss der Fahrer plus minus schon auch ziemlich alleine damit klarkommen. Und man kann nur eben hoffen, dass die Freundin, die Frau zu Hause ja Verständnis hat für den Berufsradsport, weil sonst wird es doppelt schwer, wenn da jetzt kein Verständnis da ist. Und natürlich wird es noch herausfordernder, wenn dann eher im zweiten Teil der Karriere oft auch noch Kinder dazukommen. Das ist dann nochmal belastender Situation, weil man natürlich ja die Kinder öfter sehen will. Und alles in allem ist aber trotzdem auch Teil des Sports. Gell? Wenn man das mal zum Beispiel mit der Formel 1 vergleicht, die haben auch 24 Rennen komplett global verteilt. Die sind auch massiv viel unterwegs. Es ist einfach auch ein Stück weit moderner Sport. Der Sport entwickelt sich, aber das ist auch oft mal, wenn er sich entwickelt, die Kehrseite der Medaille.
Letzte Frage dazu. Wie sieht es denn da auch mit so Vorgaben aus, wenn Sie denn dann mal zu Hause sind? Sage ich mal, in Phasen, wo mal kein Trainingslager oder ähnliches ansteht, Sie sind selten genug. Gibt es da dann auch Pläne, jetzt nicht nur was Training angeht, sondern auch, dass Sie sich da nicht, keine Ahnung, drei Pizzen und zwei Burger reinschieben? Wie streng macht ihr denn da die Vorgaben? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, unser Ernährungsprogramm, das läuft quasi über eine App und das funktioniert zu Hause genauso wie im Training oder im Wettkampf. Und es macht dann nur dann auch gesamtheitlich Sinn, wenn auf die Ernährung auch zu Hause geschaut wird, wenn da so massive Differenzen sind und die immer zu schwer quasi ins Trainingslager oder in den Wettkampf kommen oder zum Wettkampf. Dann ist eigentlich schon fast Hopfen und Malz verloren. Und deswegen gehört es zum Teil, Berufsradsportler zu sein, dass man eben auch auf seine Ernährung, sein Gewicht zumindest in der kompletten Saison schaut. Und viele Rennfahrer oder die meisten Rennfahrer haben dann auch noch einen privaten Physiotherapeut zu Hause. Also wir haben ja keinen so einen Campus, wie man sich das vorstellen kann, vielleicht beim FC Bayern in der Sevenachstraße, sondern so eine kleine Infrastruktur, das muss sich eigentlich schon jeder Berufsradfahrer auch selbst ein Stück weit aufbauen zu Hause.
Alles klar. Vielen Dank für die Einblicke. Wie immer schauen wir auch noch auf morgen. Die achte Etappe, auf den ersten Blick sehe ich wenig bis gar keine Berge. Ein kleiner Anstieg, relativ spät. Es spricht ausnahmsweise mal alles für die Sprinter, oder wie siehst du es?
Ja, ich glaube, die lechzen nach einer Chance. Gell? Es gab ja quasi bis dato nur einen, ne, Sprint und auf dieser Sprintetappe waren sehr viele Stürze. Da haben die Sprinter vielleicht noch eine Rechnung offen. Und ja, auch wir waren auf der ersten Sprinteretappe verwickelt im Sturz. Jordi Meuss ging zu Boden. Er hat sich jetzt die letzten Tage da durchgeschleppt. Mal sehen, ob er morgen in der Lage ist, da ins Finale einzugreifen. Er ist schon immer noch ganz schön lädiert, laboriert immer noch an massiven Hautabschürfungen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die Mannschaften, die einen Sprinter dabei haben morgen, unbedingt auch einen Sprint erzwingen wollen. Wie geht sowas? Das heißt, man wird kontrolliert, wahrscheinlich eine Ausreißergruppe nicht zu groß wegfahren lassen. Und dann wird man die quasi auf Halten fahren, die ganze Etappe. Und dann wird man zum Schluss eben zufahren mit den Helfern. Und dann, dass es dann eben einen Sprint gibt. Und hoffentlich fühlt sich Jordi besser. Wie gesagt, er hat die letzten Tage schon zu kämpfen gehabt und dass er unsere Flaggen morgen im Sprint hochhält.
Alles klar. Sprint Royal, entweder mit oder ohne Jordi Meuss. Wir werden es morgen sehen und natürlich wieder drüber sprechen. Für heute war es das. Morgen übernimmt auch wieder mein Kollege Tobias Ruf. Ralf, du bleibst uns natürlich erhalten. Für heute erstmal vielen Dank.
Sehr gut, danke und schönen Abend und viele Grüße nach Rosenheim.
Das war die aktuelle Ausgabe von Inside Red Bull Bora Hansgrohe, dem Podcast von OVB Online zur Tour de France. Ihr findet den Podcast bei allen gängigen Podcatchern und auf den Seiten von OVB Media und von Ippen Media. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.